Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Lieber Kollege Augstein, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe unseres kleinen Podcasts. Am Ende einer ereignisreichen Woche, die uns immerhin einen Kanzler beschert hat in Deutschland. Ein bisschen holprig. Manche sagen, das war eine Staatskrise. Das fand ich echt überblasen. Was meinen Sie?
Herzlich willkommen auch Ihnen, Blome, zu unserem intergalaktischen Podcast. Ein neuer Kanzler beschert, ein beschädigter Kanzler beschert, würde ich sogar sagen. Beschert. Denn gut, sowas hat es halt noch nie gegeben in Deutschland. Die Deutschen rühmen sich ihrer politischen Stabilität.
Dass er einer im zweiten Wahlgang musste.
Dass einer im ersten Wahlgang nicht gewählt wurde, gab es noch nie. Ist also schon ein historischer Kanzler, bevor er überhaupt losgelegt hat. Wissen Sie, also, ob der jetzt seine Legislaturperiode wirklich durchhält oder nicht, weiß ich natürlich nicht, denn ich bin ja auch kein Hellseher. Ich halte es jetzt für wahrscheinlicher, dass auch diese Regierung scheitert, so wie die Ampel gescheitert ist, als wenn er durchgekommen wäre. Warum? Weil er seinen Leuten nicht vertrauen kann. Und das Allerbeste ist, er weiß nicht mal, wem er nicht vertrauen kann, weil vielleicht waren es CSU-Leute, die ihm die Gefolgschaft verweigert haben, vielleicht waren es SPD-Leute. Irgendjemandem kann er jedenfalls nicht vertrauen. Keine gute Ausgangsposition.
Absolut. Ich habe das in einem Kommentar die Koalition des Misstrauens genannt und finde trotzdem, aber da kommen wir gleich drauf, dass man das überspielen und auch verdrängen kann durch Action im Regierungshandeln. Aber nochmal einen Moment stillgestanden. Ich habe an dem Tag im Bundestag gestanden, habe die ganze Zeit irgendwie bei NTV da so rumgetalkt mit Kollegen und Kolleginnen. Und dann hatten wir Herrn Dobrindt da. Echter Fahrensmann, CSU-Landesgruppenchef, Vollprofi, echt, kann auch ganz schön fies sein, ist aber in Wahrheit mindestens auch ein kluges Haus. Den habe ich gefragt, werden Sie jetzt versuchen herauszufinden, wer da die Gefolgschaft verweigert hat? Im eigenen Lager, CDU, CSU, denn da kamen bestimmt auch ein paar her. Und auch im anderen Lager bei der SPD. Und dann sagte er, nee, auf gar keinen Fall. Ist das richtig? Müsste man das nicht klären?
Nein, das ist natürlich...
Und dann diese Widerstandsnester ausbrennen.
Das können Sie ja nicht. Sie können ja da so keine stalinistischen Untersuchungen anstellen in den eigenen Reihen, um dann das so zu säubern oder so. Nein, das ist einfach eine Realität.
Aber Sie verhonepiepeln es jetzt. Natürlich geht es nicht darum, jemanden da zu waterboarden, bis dass er gesteht. Das ist ja nicht der Punkt.
Naja gut.
Sondern... Naja, man könnte mal versuchen, mit einzelnen Leuten ins Gespräch zu kommen, um herauszufinden.
Ja, aber dann, Herr Dobrindt ist offensichtlich ein kluger Mann. Sonst hätte er das nämlich nicht gesagt, es sei denn, die machen es und sagen es nicht. Weil sie verstärken das Misstrauen ja. Wenn sie jetzt anfangen, mit verschiedenen Leuten zu reden und die zwingen, Loyalitätsadressen abzugeben, dann haben sie ja quasi allen nochmal dokumentiert, wie schlecht sozusagen die Vertrauensbasis innerhalb der eigenen Fraktion schon ist. Sie merken ja daran, dass es sozusagen diese Möglichkeit gar nicht gibt. Ich finde es interessant, dass es dazu überhaupt gekommen ist. In einem wirklich klugen Kommentar hat der kluge Kaube in der FAZ geschrieben, eine mickrige innere Selbstzufriedenheit. Ja, das sei sozusagen das, was diese Abweichler da gewonnen haben. Er hat das natürlich also verurteilt. Und ich bin nicht seiner Meinung. Toller Text, kluger Mann. Und ich sehe es aber anders. Hier geht es nicht nur um eine innere, mickrige Selbstzufriedenheit, sondern hier geht es ehrlich gesagt um ein klares Zeichen, was man setzt, allerdings verdeckt, weil man sozusagen dann doch sich nicht traut, so rauszugehen. Also ein bisschen mickrig ist es schon. Aber es ist wichtig für uns, es zu wissen.
Das stimmt. Ich fand auch den Begriff Abweichler, den haben wir versucht zu vermeiden, ist uns auch nicht komplett geglückt in allen, auf allen Plattformen. Auch ein bisschen schwierig, das sind halt Leute, die eine andere Meinung haben, entweder über die Tauglichkeit dieses Bundeskanzlers oder aber über das Verhalten desselben in der Wahl, vor der Wahl, nach der Wahl, was die Schulden angeht. Das bezieht sich jetzt auf CDU, CSU. Oder aber auch die gesagt haben, Lars Klingbeil, der hat ja nur seine Gefolgsleute um sich geschart als neue Minister und Ministerinnen und auf sehr erfahrene Leute komplett verzichtet. Lauterbach, Heil, Faeser, alles nicht besonders beliebte Politiker, aber trotzdem, er hat einfach sie komplett abgeräumt. Auch da wird es Widerstand und, wie soll man sagen, Übellaunigkeit und andere Einschätzungen gegeben haben, die vielleicht zu solchem, jetzt soll man sagen, Votum geführt hat. Das mit Abweichler zu bezeichnen, finde ich keinen guten Begriff, weil das so eine Charakterschwäche suggeriert. Aber der Punkt ist halt, sind die mehrheitsfähig oder nicht? Denn die Mehrheitsfähigkeit bedeutet ja, wir haben uns jetzt auf was geeinigt, da sind jetzt nicht alle gleichermaßen mit einverstanden, vom Personal bis zum Programm dieser Regierung. Aber nur haben wir es mal beschlossen und jetzt müssen alle mitmachen.
Und
das finde ich, wenn man das nicht kann, dann ist man da nicht gut aufgehoben als, wie soll man sagen, auch als Minderheit, da musst du halt dann mitmachen,
ja,
weil es die Mehrheit so will.
Ja, das,
die große Mehrheit.
Aber Sie erinnern sich, dass ich ja dagegen war, für die SPD in diese Koalition zu gehen.
Ja.
Ich glaube, dass der Bogen, der da gespannt werden soll, zu groß ist. Ich glaube, dass Merz seinen Wählern, insbesondere seinen Leuten aus der Union, etwas versprochen hat, was er nicht halten kann, nämlich restriktives, wirksames Durchgreifen im sogenannten Migrationsproblem. Ich glaube nicht, dass das unser größtes Problem ist, aber viele Menschen scheinen das zu glauben. Die Medien haben ihnen dabei geholfen, die Politik hat sich darauf eingelassen. Klammer auf, ich halte das für einen schweren Fehler, aber jetzt ist das nun mal so. Und da hat Merz Versprechungen gemacht, die kann er gar nicht halten. Das weiß man eigentlich jetzt schon. In Wahrheit hat er sich in das Amt hineingeschwindelt und die SPD wird ihm nicht erlauben können, die Form von drastischer, dramatischer Symbolpolitik zu machen, die vielleicht rechte CDU-Wähler oder AfD-Wähler so richtig zufriedenstellt. Ja, so die bösen Bilder von der Grenze, die diese Menschen vielleicht brauchen, um wirklich dann ihre innere, mickrige Selbstzufriedenheit zu finden, die kann die SPD diesem Kanzler nicht erlauben. Und das ist ein innerer Widerspruch, der eingebaut ist in diese Koalition, den ich nicht verstehe.
Und Sie glauben, die fallen dann schneller auseinander als die Ampel. Also, sagen wir mal so, die Zahlen, wenn wir bei Migration sind, der Asylsuchenden gehen drastisch nach unten, schon seit einer geraumen Zeit, hat sich jetzt im ersten Quartal wirklich deutlich niedergeschlagen mit -40% im Vergleich zum Vorjahr. Das geht mutmaßlich so weiter, weil an diesen Schrauben ja schon hinreichend gedreht ist. Das heißt, die Zahl derer, die jetzt kommen, wenn es um diese Zurückweisungen zum Beispiel geht, sind ja mit 9.000 im letzten Monat so gering, dass man tatsächlich über Zurückweisung nachdenken kann. Als Angela Merkel zur Zurückweisung an der Grenze 2015 aufgefordert wurde, da waren das 10.000 pro Tag und das hätte man niemals gekonnt. Jetzt mit 10.000 pro Monat geht das vielleicht schon eher. Das heißt, faktisch ist die Bundesregierung deutlich weniger ohnmächtig, als das frühere Bundesregierungen bei diesem Thema waren. Und es ist schon eine Menge passiert, dass man nur noch verlängern und, wenn man so will, verschärfen
muss. Aber Sie müssen doch zugeben.
Und es könnte also objektiv funktionieren, dass die Zahlen weiter deutlich runtergehen.
Aber Sie müssen doch zugeben, dass, also es kann sein, dass Sie recht haben, dass sich das dann so entwickelt, aber es liegt dann nicht in der Hand von Friedrich Merz. Das ist doch das Verrückte ist doch, dass hier, Sie haben oft benutzt einen Begriff und der ist auch von anderen in der Debatte immer wieder benutzt worden. Es geht um die Frage, haben wir die Kontrolle verloren? Gewinnen wir jetzt die Kontrolle wieder? AfD-Wähler sind oder diese Systemzweifler sind sozusagen in den Zweifel gestürzt worden durch den angeblichen Kontrollverlust. Die Wahrheit ist aber, wir haben viel weniger Kontrolle darüber, wie viele Leute hier an der Grenze stehen, als die Politik und die Medien uns weismachen wollen. Denn die Entscheidungen darüber werden in irgendwelchen diffusen Räumen in der Türkei getroffen oder in Libyen oder meinetwegen auf dem Mittelmeer oder in Italien oder sonst wo. Denn wenn die einmal an der Grenze sind, dann hat auch Friedrich Merz nicht sehr viele Möglichkeiten. Sie haben es ja eben selber gesagt, je weniger es sind, umso leichter ist es noch damit umzugehen, meinetwegen auch restriktiv. Wenn es mehr werden, kann er auch nicht anders. Denn die bösen Bilder, die dieser schreckliche AfD-Politiker irgendwann mal, wer war das, Herr Gauland oder irgendeiner hat doch mal gesagt, ja, dann müssen wir dann böse Bilder, die müssen wir dann aushalten. Ja, so.
Das ist Höcke-Sound auch.
Ja, das ist, ehrlich gesagt, ist das noch schlimmer als Höcke-Sound. Da fallen mir noch andere Vorbilder ein dazu. Leute, die gesagt haben, wir müssen Sachen aushalten, um dann weiterzukommen und so. Das kann doch Merz gar nicht machen, weil wir es halt nicht aushalten können und auch nicht wollen.
Sie haben völlig recht. Das Problem, wenn es eins ist, Migration, Zuwanderung, Asylsuchende, Kriegsflüchtlinge, hat natürlich ganz viele Ursprünge. Das heißt, sie müssen ans ganz viele Orte gehen, um Kontrolle wieder zu erlangen oder mit ganz vielen anderen Verantwortlichen bis hin zu Herrn Erdogan zusammenarbeiten, um Kontrolle wieder zu erlangen. Aber es geht. Es hat schon einmal funktioniert. Das beweist, dass es auch ein zweites Mal, finde ich, funktionieren kann. Und die Zahlen, die so stark runtergegangen sind, zeigen auch, dass es funktionieren kann. Und ich würde zu dem Begriff Kontrolle noch einen zweiten Begriff bringen. Der Dreh- und Angelpunkt werden wird für diese Koalition und letztlich auch den Versuch, wenn man so will, AfD wieder ganz platt gesagt zurückzuholen in den Kreis der Guten. Das ist der Begriff funktionierender Staat. Die Leute wollen einen Staat, der funktioniert. Von der Bundesbahn bis zur Polizei bis zur Schule oder der Kita, die nicht dauernd ausfallen soll oder dauernd schließen soll. Ja. Also der funktionierende Staat heißt ja Kontrolle. Also heißt, der Staat hat es im Griff, was an Problemen in meinen Alltag so hineinragt oder ihn kreuzt.
Blome, das ist heute unser Tag der Großen Koalition. Ich bin komplett bei Ihnen. Ich bin völlig Ihrer Meinung. Darum geht es, glaube ich, noch viel mehr. Meiner Meinung nach ist das Migrationsthema ein Stellvertreterthema. Die Leute wollen einen funktionierenden Staat, eine funktionierende Gesellschaft, können wir auch sagen. Alle Beispiele, die Sie eben gesagt haben, unterstütze ich total und es verstärkt meine Skepsis für die Zukunft dieser Koalition. Denn Herr Merz wird daran wenig ändern können, denn die Probleme sind so tiefgreifend, dass sie in einer Legislaturperiode, Sie wissen, wovon ich rede, gar nicht zu lösen sein werden. Und ich glaube auch erst recht nicht von einem CDU-Kanzler. Ich glaube, dass ein CDU-Kanzler wie Merz, der im Privatflugzeug nach Sylt zur Hochzeit seines Freundes fliegt, nicht der richtige Mann ist, um dafür zu sorgen, dass meine Tochter eine zuverlässige Kita-Betreuung bekommt und dass sich dauernd ausfällt, weil es zu wenig Erzieherinnen gibt, weil die zu wenig Geld verdienen, weil es zu wenig Leute gibt, die den Job machen wollen, weil es zu wenig Migrantinnen gibt, die man reinholt und ausbildet, um das machen zu lassen. Das müsste Merz dann alles tun. Das ist überhaupt nicht seine Welt. Das heißt, die Welt der Menschen, wo das Funktionieren verloren geht, ist nicht die Welt von Merz, BlackRock, Sylt, Privatflugzeug.
Augstein, ich dachte, nach all den Jahren wären Sie weiter. Aber ich nehme es zur Kenntnis, ich nehme es auf mich ich möchte jetzt keine christlichen Vergleiche anstellen, ich nehme es auf mich. Es kann nicht wahr sein, dass Sie ganz am Anfang stehen wieder.
Ich bin Ihr Kreuz. Sie müssen mich tragen wie Ihr Kreuz. Sagen Sie es ruhig. Ostern liegt noch nicht so lange zurück.
Ich habe ein breites Kreuz, sagen wir so. Also ich kann das ertragen, was Sie jetzt gesagt haben. Das ist wirklich, der Mann hat ein Privatflugzeug und darum kann er sich keine Gedanken machen über Menschen, die einen Kita-Platz brauchen und die nicht selber sich kaufen können, sondern auf staatlichen Kita-Platz und möglichst kostenfrei bzw. gebührenfrei angewiesen sind. Nee, das ist so billig. An einem Punkt haben Sie allerdings zumindest einen Zipfel des Problems in den Finger gekriegt. Sie haben recht, mit dieser wackeligen Mehrheit und das Misstrauen in die Mehrheit hinter Friedrich Merz muss auch bei ihm gesät worden sein, durch diesen klassischen Niederschlag im ersten Wahlgang keine Mehrheit gehabt zu haben bei der Kanzlerwahl. Also dieses Misstrauen wird natürlich massiv zur Wiedervorlage kommen, in dem Augenblick, wo es um eine Sozialstaatsreform zum Beispiel geht, die sich diese Koalition wörtlich in den Koalitionsvertrag geschrieben hat. Bis zum Jahresende gibt es eine Kommission, einen Bericht, den eine Kommission, die noch einzuberufen ist, vorlegen muss zur Sozialstaatsreform. Funktionieren unsere 173 Sozialleistungen wirklich so, wie sie funktionieren sollen? Oder verschwenden sie einfach nur Geld, Aufwand und bringen die Leute an den Rand des Nervenzusammenbruchs, die in den Kontakt mit dem Sozialstaat geraten? Kurz gesagt, Augstein, steht die Mehrheit des Bundeskanzlers dieser Koalition, wenn die daran gehen, Hartz-IV-ähnliche Gesetze und Reformen über den gesamten Sozialstaat zu ziehen?
Ganz kurz, ich gehe gleich auf das ein, was Sie gesagt haben. Nur ich will einen wichtigen Zwischenpunkt machen. Bürokratieabbau, auch ein wichtiges Thema, glaube ich, was den Leuten echt auf den Nägeln brennt. Fängt jetzt gerade an. Ich meine, Merz hat schon angefangen, Bürokratie abzubauen. Er hat 25 Sonderbeauftragte.
Beauftragte
und Sonderbeauftragte. Und die Beauftragten der Sonderbeauftragten, Beauftragten auch noch und so. Das ist natürlich lustig, weil wenn man da mal guckt, was für Sonderbeauftragte es gibt auch wahrscheinlich welche.
Für die Meere, für die transgesellschaftlichen Beziehungen zwischen Moldawien und seinen Nachbarstaaten, für den Westbalkan, für die feministische Außenpolitik, das war ganz oben.
Machen Sie sich jetzt als alter weißer Mann nicht über feministische Außenpolitik unserer geliebten ehemaligen Außenministerin Annalena Baerbock lustig, die sich auf total feministische Art und Weise nach New York geboxt hat, indem sie einfach ihre feministische Mitstreiterin aus dem einfach niedergeschlagen hat und hinterrücks. Egal. Das ist aber gar nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, wenn Sie mal sich überlegen, ich habe jetzt gerade gesehen, es wird darüber nachgedacht, die deutschen Autos sind zu alt. Ja, die deutschen Autos sind zu alt. So alte Autos hatten wir noch nie. Keine Ahnung. Und deshalb wird gesagt, die Autos sollten eigentlich nicht nur alle 2 Jahre zum TÜV, sondern alte Autos sollten jedes Jahr zum TÜV. Aus Sicherheitsgründen, weil alte Autos sind statistisch auch häufiger in Unfälle verwickelt. Und wer möchte nicht mehr Sicherheit? Wer will das Risiko, die Verantwortung dafür tragen, dass ein altes Auto häufiger einen Menschen, einen alten Menschen, einen jungen Menschen verletzt? Also natürlich leuchtet es ein und ist auch ein Gebot der Vernunft und der Verantwortlichkeit.
Bla, bla, bla.
Ja, aber was? Und das in einem Zeitalter, in dem alle reden über Bürokratieabbau, wird eine Maßnahme gemacht, die ein bürokratischer Vollwahnsinn ist? Natürlich.
Sie müssen in dem Satz ein Wort austauschen.
Mehr Bürokratie. Das ist noch mehr Bürokratie.
Nein, Sie müssen das Wort Maßnahme austauschen, weil es ist nicht richtig.
Wieso?
Es wird ein Vorschlag gemacht.
Ja, darüber wird nachgedacht in einer Zeit.
Ja.
Der,
okay,
da würde ich schon sagen,
irgendein
dieses
irres
Denken
Hirn,
muss mal raus aus, aus dem System. Nein, ganz kurz, mir geht es doch mal. Der Vorschlag hat natürlich was für sich, aber er ist eine noch weitere Verfeinerung, eine noch höhere Perfektionsgrad der Gesellschaft. Und das geht dann eben nicht. Man kann, und deshalb würde ich sagen, da bin ich jetzt mal gespannt, ob irgendeiner dann den Mut hat zu sagen, Leute, wir haben schon genug TÜV, wir haben schon genug Überprüfungen und Kontrollen, jetzt reicht's mal. Oder ob dann alle sagen, oh nein, Sie übernehmen dann aber die Verantwortung für die Toten durch die alten Autos.
Augstein, jetzt sind wir wirklich weit weggekommen von dieser Koalition. Das ist ein Vorschlag der EU-Kommission. Dies ist ja auch ein Anti-Fake-News-Podcast hier. Doppelpunkt. Ein Vorschlag der EU-Kommission, der durch den Rat der Mitgliedstaaten müsste und durch das Parlament müsste, um überhaupt angenommen zu werden, wird er nicht. Ist doch schon sonnenklar. Es war, Sie haben recht, es ist einem Bürokratengehirn in Brüssel entsprungen. Das wäre besser nicht der Fall gewesen. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Daraus jetzt eine Bedrohung realer Natur zu machen, ist echt Kasperletheater. Das ist AfD. Das tut mir leid. Die gesamten Vorfeldportale dieser Partei haben das so hochgezogen. Und man hatte echt Mühe, das Thema auch wieder klein zu kriegen, weil es einfach, sagen wir mal so, da können Sie über jeden Zettel in Brüssel oder in Berlin oder in Magdeburg, einer Landeshauptstadt, nachdenken, den irgendein Bürokrat aufgeschrieben hat. So einfach ist es jetzt auch nicht. Und im Übrigen, selbst in Ländern wie Spanien, also da gibt es jedes Jahr einen TÜV, nicht wahr? Also selbst die flockigen Südländer haben einmal im Jahr TÜV.
Moment,
ich bin nicht dafür, ist vollkommener Quatsch. Ich würde es auch nicht machen, nicht in Deutschland, aber jetzt mal.
Wir können den nächsten, wenn Sie,
Sie mal zurück zum Sozialstaat.
Nein, mir ist
darum geht es doch jetzt. Es geht doch jetzt wirklich um die Frage, erstickt die Sozialstaatsbürokratie zum einen die Wirtschaft und zum anderen die Gerechtigkeit.
Okay, finden Sie es denn richtig, dass wir ab Mai ein Biometrie-Passfoto haben müssen, was nicht mehr von einem normalen Fotografen gemacht werden kann? Der Wahnsinn geht doch weiter. Mir ist es deshalb wichtig, Sie halten das jetzt für eine Petitesse. Klar ist es eine Petitesse, aber viele Petitessen machen ein großes Schlamassel.
Eine Grandes?
Und das ist, nein, bisher konnten Sie Ihr Foto nach bestimmten, für den Pass, nach bestimmten Vorgaben da einfach hinbringen und einreichen, wenn das Ohr zu sehen war und bla, dann war okay. Jetzt muss das Foto von einer zertifizierten Biometrie-Passfotostelle kommen. Das heißt, das ist mehr Bürokratie, mehr Kontrolle, mehr Unsinn, mehr Computerlesbarkeit. Was soll das? Und gleichzeitig wird aber davon geredet, dass die Bürokratie abgebaut werden soll. Das bedeutet, dieses irrsinnige Denken ist so tief im System drin.
Nee, also wenn wir jetzt über Bürokratie reden, dann haben Sie einiges nicht mitbekommen, dass die EU-Kommission, und das kann sie übrigens dann tatsächlich selber machen, gerade 3 wirklich superzentrale bürokratiefördernde Richtlinien entweder komplett verwässert haben, indem sie den Kreis der Betroffenen um 80% verkleinert haben, indem sie das um mehrere Jahre nach hinten rausgeschoben haben, indem sie die Grenzwerte verändert haben. Also das die Lieferkettenrichtlinie, die Richtlinie zu Berichtspflichten für ökologische, soziale und betriebsführende Verhaltensweisen, das kriegen Sie schon gar nicht mehr übersetzt, diesen Wahnsinn, sind radikal gesenkt worden. Also ein Teil des Bürokratieabbaus, den Friedrich Merz in Aussicht gestellt hat, um mal langsam die Kurve zum Thema zurückzukriegen. Der ist schon im Gange.
Ah ja.
Der ist schon im Gange, weil Brüssel das jetzt macht, weil die auch den Knall gehört haben. Ein bisschen zumindest. Und dann kommen die ab und zu auch mit so einer Idee wie mit dem Führerschein, ja, oder mit dem TÜV, pardon. Aber das, was die Wirtschaft wirklich entlastet, ist da gerade eher auf dem Vormarsch.
Egal, ja, egal.
Also Augstein, da ich ja hier für quasi Flughöhe, Tiefgang und Breitenwirksamkeit oder drei Dimensionen gleichzeitig zuständig bin, möchte ich mir noch folgende Frage aufwerfen.
Kennen Sie das noch, das Flievertüt?
Mit Himbeersaft.
Das Flievertüt von RTL.
Ja. Mit Himbeersaft, ja. Mit Himbeersaft getrieben, natürlich.
Schau, schau, der Kollege Blume.
Also, jetzt nehmen wir mal an, denn davon kamen wir. Diese Koalition, mal so, manche nennen sie die letzte Patrone der Demokratie, das fand ich, finde ich, komplett überblasen. Und trotzdem ist sie natürlich eine, die unausgesprochen hinter jede Maßnahme, hinter jeden Beschluss, hinter jeden Kurswechsel das Fragezeichen setzen will. Drückt das die AfD? Nimmt ihr das an Zuspruch wieder was weg, was sie bekommen hat, etc. pp. Jetzt nehmen wir mal für eine Sekunde an, diese Koalition hat tatsächlich objektiv nachweisbare Erfolge, die man zumindest in diesen AfD-wählenden Milieus für solche halten müsste. Also die Zahl der Migration geht runter, das Wirtschaftswachstum springt an, die Bürokratie wird tatsächlich ein bisschen zurückgefahren oder sogar deutlich und der Staat fängt im weitesten Sinne an, wieder besser zu funktionieren. Wenn das objektiv einträte, glauben Sie, dass die Leute dann aufhören, bestimmte Gruppen zumindest, AfD zu wählen? Geben Sie mir ein Stück Hoffnung. Geben Sie unseren Hörern und Hörerinnen ein Stück Hoffnung.
Nein. Nein, ich nehme Ihnen die letzte Hoffnung, die Sie noch hatten. Deshalb sitze ich ja hier. Ich bin hauptberuflicher Doomster.
Und Dr.
Doom.
Jakob Hoffnungslos.
Doom. Dr. Doom. Viktor, mein Name ist Viktor von Doom. Ja, also wenn die Flüsse aufwärts fließen und die Hasen Jäger schießen, dann glaube ich, haben sie recht. Und dann hören die Leute auch alle auf, AfD zu wählen und treten bei den Grünen ein, gründen Landesverbände der Grünen in Sachsen und Sachsen-Anhalt und laden Migranten zum Tee ein, um von ihnen zu lernen. Die syrische Küche soll so gut sein. Blume, ja, ich verstehe Sie nicht. Sie machen zwar ein trauriges Gesicht jetzt gerade, ziehen die Augenbrauen bis Bagdad Süd, aber ich kann Ihnen auch nicht helfen. So wird es halt nicht kommen.
Okay, Augstein, und ich dachte, die Linke hätte wenigstens Fantasie, wenn sie schon keine Vernunft hat.
Oh, das ist ein schöner Satz.
Na? Mann. Die heute kommt was raus.
Ein kleiner Poet ist
ein
doch.
Es wird Teil meines Buches Der kleine Blume.
Der
Sinn
kleine
und Sinne und Wahrsprüche aus dem Alltag rechts der Mitte. Also, worauf ich hinaus wollte, ist, nehmen wir mal für eine Sekunde wirklich jetzt an, es gibt anfassbare Erfolge, damit muss ja nicht jeder Bahnsteig in Ostdeutschland zum dritten Mal Blatt vergoldet werden. Aber nehmen wir mal an, es gibt anfassbare Erfolge. Ich habe Zweifel weniger daran, dass diese Erfolge erreichbar sind. Haben Sie ja gemerkt. Das glaube ich schon, dass das geht. Da ist zum Teil schon einiges auf dem Weg. Das muss man nur beschleunigen, verlängern und so weiter. Aber mein Zweifel bezieht sich auf den Punkt, der dann erreicht wird. Also der Erfolg wird sichtbar, anfassbar, er ist objektiv nachweisbar und die Leute wählen trotzdem AfD, weil sie schon längst nicht mehr sich von Erfolgen beeindrucken lassen. Sie lassen sich selbst von der Lösung der Probleme, die sie ursprünglich mal zur AfD getrieben haben, nicht mehr beeindrucken und dabei dann wieder wegholen. Ja, das ist meine Sorge.
Das ist interessant. Also das ist interessant, dass Sie das jetzt sagen, denn das wäre ja eher mein Text als Doomster vom Dienst. Aber ich glaube das auch. Ich bin Ihrer Meinung. Und um das zu begründen oder um dazu irgendwas Sinnvolles zu sagen, fängt man dann an, so ein bisschen so ins so Mystifizierende abzugleiten. Denn dann verlässt man ja eigentlich den Bereich der Ratio. Da muss man so psychologisieren und keine Ahnung. Und ich finde, es ist wie so eine Art Immunschwäche, so eine Autoimmunkrankheit des demokratischen, liberalen Systems, was sich sozusagen von innen selber heraus zerstört. Und wo es eigentlich jetzt gar keine äußeren Faktoren mehr gibt, die das begünstigen, diese Selbstvernichtung, sondern so wie so eine Art Krankheit an sich selbst. Denn ich glaube das auch. Ich glaube auch, dass diese Leute im Prinzip nicht mehr zurückzuholen sind.
Also ich habe nur Zweifel. Und will noch nicht da den Deckel drauf machen, weil es auch zu viel Bewegung gibt. Um jetzt mal mit dieser Bewegung zunehmend aufsetzend auf jeden Schwung, den ich genommen habe, zum nächsten Thema führend, AfD und Gutachten und Hochstufung als gesichert rechtsextremistisch bundesweite Organisation. Das löst ja womöglich auch nochmal tektonische Veränderungen und Bewegungen in der Gefolgschaft.
Das glauben Sie doch nicht selber.
AfD aus.
Sie meinen doch nicht, dass die Leute sich davon abhalten lassen, sagen, ach so, ja, ja, schlimmer Verdacht, die AfD ist eine rechte Partei. Ich wusste das gar nicht. Ach, jetzt verstehe ich. Ja, danke, Verfassungsschutz, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast, dass die mit der Menschenwürde, insbesondere der Menschen, Ausländer, Menschenwürde, gar nicht so viel, ach jetzt, ja, dann wähle ich natürlich doch die Grünen. Klar, klar.
Mann, Augstein, jetzt bleiben Sie doch einmal ernst. Das ist ja wirklich, was soll das denn hier? Das ist alles gar nicht so komisch. Es hat doch eine gewisse Bedeutung, dass diese Partei bundesweit so eingestuft worden ist vom Verfassungsschutz, was man übrigens an dem kobolzenden, grob widersprüchlichen bis hin zu grotesk überblasenen Widerstand und Widerspruch seitens der AfD und ihrer Führung gegen diese Einstufung ja merken kann. Die sind getroffen worden. Ich habe eine Kolumne, einen Kommentar geschrieben, getroffene blaue Bällen. Und die sind wirklich auch überrascht worden. Die haben das nicht wahrhaben wollen, dass sich der Verfassungsschutz bzw. das Innenministerium das traut, die hochzustufen. Und das ganze Geschrei drumherum ist ja, durfte das Frau Faeser noch machen oder hätte das abgewartet werden müssen? Und warum sind denn in Teilen, warum ist der Bericht zunächst einmal nicht öffentlich geworden, ist das klug oder nicht? Also diese ganze Randbetrachtung, an der man sich abgearbeitet hat, in alle Richtungen, überwiegend von der AfD getrieben, geht ja am eigentlichen Kern vorbei, der Einstufung als gesichert rechtsextremistisch. Und ich glaube, ob es nun hilft oder nicht hilft, sei dahingestellt, aber es schadet ganz bestimmt nicht, das nochmal amtlich bekommen zu haben.
Hallöchen, ja, Blume, die 21% der Leute, die bei der letzten Bundestagswahl AfD gewählt haben, ist ein Fünftel der Deutschen. Ja? Angeblich in den Umfragen steht die Partei jetzt noch höher, aber wer weiß. So, dieses Fünftel der Deutschen, meinen Sie, dass die den Verfassungsschutz brauchten, um ihnen zu sagen, welche Art von Partei das ist? Wenn die Parteivorsitzende, die Co-Chefin Alice Weidel im Jahr 2023 im Interview eines rechten Magazins sagt, Messerkriminalität sei in unserer Kultur völlig unbekannt und wird aus gewaltbereiten Kulturen in Afrika und im Nahen Osten nach Deutschland gebracht. Eine Partei, wo die Vorsitzende solche Sachen sagt, und das ist jetzt ein Satz, der übrigens aus dem leider unter Verschluss gehaltenen Bericht des Verfassungsschutzes stammt.
Ein öffentlicher Satz. Also insofern
ein öffentlicher Satz, den man deshalb auch nicht öffentlich sagen kann.
Unter Verschluss zu halten, ja.
Von solchen Sätzen gibt es Hunderte und zig und ich weiß nicht wie viele von ganz, ganz vielen Leuten. Es sind ja nicht Ausreißer, sondern es ist das Gros der Partei, was so denkt, pur rassistisch, ganz klar gegen Artikel 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das Problem sind nicht die Funktionäre. Das Problem ist nicht die Partei, Frau Weidel, Herr Höcke, die sind nicht das Problem. Das Problem ist, dass ein Fünftel der Deutschen so denkt. Ein Fünftel der Deutschen kann eigentlich mit dem Grundgesetz in Wahrheit nichts anfangen. Das ist das eigentliche Problem.
Ich glaube, das ist nicht sauber formuliert. Und das ist jetzt wichtig, ist sauber zu formulieren, lieber Kollege Augstein. Richtig belegen und beweisen und faktisch ist nur der Satz, ein Fünftel, also 20% der Deutschen haben eine Partei gewählt, der all das, was Sie gerade ihr vorgeworfen haben, vorzuwerfen ist. Es ist die Partei, der man den Rechtsextremismus vorwerfen kann, weil er ihn in seiner Programmatik und den Äußerungen seiner Führungsfiguren dargelegt hat. Wie die einzelnen Wähler denken, ob die selber Extremisten sind oder nicht, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass sie Extremisten wählen. Schlimm genug, kann man ja sagen. Ganz aber kurz, das ist schon noch ein Unterschied.
Quatsch. Nein, pass auf, ich keine Polemik. Polemik ist langweilig. Stopp. Also stopp an mich selber. Warum machen Sie die Trennung zwischen den Wählern und den Gewählten in diesem Punkt? Das verstehe ich nicht. Warum sagen Sie nicht einfach, wer als verständiges Mitglied einer solchen Gesellschaft so eine Partei wählt, übernimmt die volle Verantwortung für das Gros der Meinungen. Ich sage nochmal, nicht für jeden Ausreißer, ja, weil Sie finden immer irgendwo einen Irren. Aber das hier ist das Gros der Meinung. Wenn ich diese Partei wähle, übernehme ich die Verantwortung für das, was diese Partei sagt und tut.
Ja, finde ich auch. Nur bei der Frage, die wir uns ja eigentlich gestellt haben. Erreichen wir bestimmte Wählergruppen, Anhängergruppen der AfD noch mit objektiv nachweisbaren Erfolgen bei jenen Problemen, die sie mindestens auch in Richtung AfD und AfD-Wählen getrieben haben? Im Verfolg dieser Frage ist es ja von Bedeutung, wie extremistisch und eingefleischt AfD diese Menschen schon sind. Und das können sie nicht rückschließen aus der dem Extremismus der Führungsriege beziehungsweise der Programmatik. Da gibt es, glaube ich, schon noch erhebliche Unterschiede.
Aber warum? Unterschiede. Das verstehe ich nicht. Ich will sie jetzt gar nicht.
Weil es ein Mix aus Motiven ist, die die Leute AfD wählen lassen, so wie es ein Mix aus Motiven ist, die die Leute Grün wählen lassen. Oder CDU oder was immer.
Aber ich gehe doch auch davon aus, dass Leute, die Grün wählen, im Prinzip das Klima retten wollen und fremde Kulturen willkommen heißen. Ich verstehe sie gar nicht. Warum machen sie bei der AfD? Nein, für die gilt das aber nicht. Ja, die Grünen, die wollen... Komisch, ich kann mit Ihnen immer nur polemisch reden, weil es ist aber auch totaler Unsinn, den Sie da gerade verbreiten, weil es so eine künstliche Trennung. Nein. Bei den AfD-Wählern gilt das natürlich nicht. Nein, der CDU-Wähler, ja, das ist ein liberal-konservativer und der SPD-Wähler ist ein Sozialdemokrat und der Grüne ist ein irgendwie linksliberaler Umweltschützer. Aber der AfD-Wähler, das ist ein ganz jetzt besonderes Tierchen.
Ach, scheint wirklich... Ist es wirklich so, dass wir ganz von vorne anfangen müssen?
Erklären Sie es mir, den Unterschied.
Na, natürlich. Es gibt Menschen, die haben schon mal taktisch gewählt. Es gibt Menschen, die haben im Land Brandenburg schon mal
so
SPD.
So sehen die AfD-Wähler gar nicht aus, als wären die so taktische Wähler.
Gut, dass Sie alle AfD-Wähler kennen. Das sind aber verdammt viele. Das sind 10 Millionen. Mann, haben Sie einen Bekanntenkreis. Irre. Bam.
Bam.
Also es gibt Leute, die wählen ab und zu taktisch. Es gibt Menschen in Brandenburg, die in der Landtagswahl SPD gewählt haben, obwohl ihnen normalerweise die rechte Hand abfallen würde, bevor sie das tun. Und sie wollten, dass der SPD-Ministerpräsident an Platz 1 reinkommt und nicht der AfD-Kandidat. Solche taktischen Erwägungen mag es auch bei der Wahl, beim Wahlverhalten für die AfD geben. Ganz andere Natur, aber immerhin auch taktisch. Das heißt, nicht nur reine eingefleischte Vollrassisten sind automatisch AfD-Wähler, es gibt auch noch andere AfD-Wähler.
Okay.
Und für die finde ich, und jetzt nochmal den Kreis zu schließen, offenkundig ist es ja meine Aufgabe heute, sie zum Thema zurückzuführen, an jeder Kreuzung, an der sie falsch abgebogen sind, da hilft die Grenzmarkierung. Achtung, hier verlassen Sie den demokratischen Sektor, mit freundlichen Grüßen Ihr Verfassungsschutz, von einer gewissen Bedeutung, weil die Grenze der AfD durch die AfD ja die ganze Zeit irgendwo hin verschoben wurde, versucht wurde, wo sie eigentlich nicht hingehört.
Super
Und jetzt
Punkt.
Kommt der Verfassungsschutz, sagt Stopp. Die verläuft übrigens hier.
Super Punkt, finde ich gut. Das Wort Grenze ist, glaube ich, ganz wichtig. Eines der wichtigsten Strategiemerkmale der Rechten ist die permanente Grenzverschiebung. Immer wieder wird an der Grenze gerüttelt, dann bricht sie irgendwann durch, dann verschiebt sie sich oder verschwindet ganz, dann gibt es gar keine Grenze mehr. Und die Leute, die Öffentlichkeit, gehen mit und gewöhnen sich sozusagen daran. Ich glaube, der Versuch des Verfassungsschutzes kommt zu spät. Ich glaube, die Art und Weise, wie das gemacht wurde, eben das nicht öffentlich zu machen und es dadurch sozusagen angreifbar zu machen,
das wäre sehr
ist falsch,
erklärungsbedürftig ist gewesen falsch. Und ist nicht erklärt worden.
Und der,
das ist doof.
Und das Ergebnis wird sein, das Ergebnis dieses desolaten Grenzziehungsversuchs wird sein, die Grenze noch weiter aufzulösen und dafür zu sorgen, dass es gar keine gibt, weil die Leute einfach sagen werden, naja, ehrlich gesagt, sorry, lieber Verfassungsschutz, du machst uns jetzt zuerst so richtig darauf aufmerksam, wie weit sich die Theorie der Bundesrepublik Deutschland entfernt hat von der Realität im Land und in der Realität in den Köpfen vieler, vieler Menschen.
Die Prognose teile ich nicht. Ich glaube, dass
es schwächt das System. Dieser Bericht schwächt das System.
Weder das eine noch das andere. Was es kurzfristig aber auf jeden Fall erreicht, dieser Bericht, politisch, polittaktisch meinetwegen, was gar nicht das Ziel gewesen sein muss, aber was eine Folge sein wird, ist, die Brandmauer ist ein Stück breiter geworden und ein Stück höher geworden wieder mit diesem Bericht. Denn CDU, CSU, wer immer dort angefangen hat, diese Diskussion zu führen, in mehr oder minder tauglicherweise, an mehr oder minder guten Beispielen, wo man doch mal überlegen könnte, ob man nicht vielleicht doch, wird jetzt erstmal für Monate schweigen müssen mit diesen Versuchen wegen dieses Gutachtens, weil da jetzt einfach gesichert bundesweit rechtsextremistisch dran steht.
Letzte Frage, und ich glaube, dann machen wir den Sack für heute zu. Glauben Sie denn, dass jetzt ein Verbotsverfahren näher kommt, lieber Kollege Blume? Ja oder nein?
Die Debatte kommt näher, das Verbotsverfahren glaube ich nicht, weil es sich dafür keine Mehrheit finden wird, glaube ich. Aber die Debatte kriegt nochmal massiv Schwung, weil das natürlich genau das letztlich ja im Grundgesetz mindestens vorgesehen war, eine rechtsextremistische, antidemokratische Partei auch verbieten zu können, wenn sie sich grundlegend gegen diesen Staat stellt durch ihren Extremismus.
Sehr schön, ich hoffe, dass Sie recht haben. Wir hören und sehen uns wieder nächste Woche und dann übrigens auch wieder mit der Kollegin Lorraine, die dann wieder bei uns ist. Sie hat mir gefehlt. Ich nehme an, sie hat Ihnen auch gefehlt. Wir freuen uns auf Lorraine. Bis nächste Woche.
Grüße gehen raus an Lorraine.
Tschüss.
Welcome back next week.
Tschüss.
Tschüss.